Ja, wie Thomas schon gesagt hatte, ist Moment Sommerloch. Ich fand, wenn ihr einmal weitermacht, ein Bild einblendet, ich weiß nicht, ob man das dann gut erkennen kann, da hat jemand, das war schon richtig, in Mönchengladbach ein Schlagloch, der hat sich so geärgert über die Schlaglöcher, dass er das mit Kunstharz ausgefüllt hat, hat noch ein paar Fische reingemacht und Ähnliches. War extra eine Meldung in den Nachrichten wert, das schönste Schlagloch Deutschlands gibt es, also in Mönchengladbach anzugucken. Interessant war, dass der Künstler seinen Namen bis eine längere Zeit nicht verraten hat. Warum nicht? Obwohl es ein Schlagloch war, hatte er Angst davor, dass man ihn belangt wegen Beschädigung öffentlichen Eigentums. Und erst seit es eine Initiative gibt zur Erhaltung des Schlagloches in Mönchengladbach, bei der auch der Bürgermeister dabei ist, hat die Frau sich geoutet und gesagt, wer sie ist. Und dieses Schlagloch ist berühmt geworden. Warum hat sie sich nicht getraut? Sie hatte Angst vor Repressalien. Wer jemand etwas antut, muss damit rechnen, dass man es zurückkriegt. Ob jetzt staatlich berechtigt oder manchmal einfach auch einer Situation geschuldet, die man nicht so schön in Erinnerung hat. Ich habe euch vielleicht schon mal die Geschichte erzählt, ich finde sie trotzdem sehr schön, wo ein Mann zum Arzt geht und sagt, ihn hätte gestern, also nicht gestern, vor 2 Stunden ein Fuchs im Wald gebissen. Dann ist gut, man geht zum Arzt, der Arzt sagt, ja, es ist gut, dass Sie gekommen sind, Sie haben wirklich schon Tollwuterreger im Blut. Und der Mann fängt an zu schreiben, sagt, nein, nein, Sie müssen noch nicht Ihr Testament schreiben, also innerhalb von 24 Stunden kann man noch was machen. Sagt, nein, 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 ich schreibe nicht mein Testament, ich mache eine Liste der Leute, die ich in den nächsten Stunden noch beißen möchte. Also die, die ihm Unrecht getan haben, die sollen auch noch was abkriegen. Vielleicht kennt ihr das auch, manchmal so Situationen, wo man denkt, wenn ich den mal in die Finger kriege und die Situation habe, dann zahle ich es ihm so richtig heim. Das passt eigentlich gut in das, was man jetzt von Josef heute erlebt. Josef hat jetzt die Gelegenheit, seine Brüder sind ihm in die Hand gegeben und er könnte mit ihnen tun, was er will. Ich weiß nicht, wie oft Josef vielleicht gedacht hat, den zahle ich jetzt mal so richtig heim. Ihn hätte niemand belangen können. Ihr wisst vielleicht noch von vor langer Zeit, Josef ist inzwischen der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Nur der Pharao kann ihn bremsen und sonst könnte er tun und lassen, was er will. Er hat also die Möglichkeit, seine Brüder richtig in die Pfanne zu hauen, ihnen das Heim zu zahlen. Und interessant ist, was Josef gehindert hat, das zu tun, warum er das nicht getan hat. Was ihm geholfen hat, dass der Tag der Begegnung nicht zu dem Tag der Abrechnung wird. Das Thema heute, ich bin Josef, Schritte zur Versöhnung. Ich habe 3 Gedanken, die man an Josef so sehen kann. Den ersten erscheint etwas ungewöhnlich, den habe ich mal genannt, wenn ihr weitermacht, rechne mit Gottes Souveränität. Rechne mit Gottes Souveränität. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem Mann, der sich so mit seiner Frau gestritten hat, dass er irgendwann zu ihr gesagt hat, ich hasse dich. Das lasse ich mir nie, nicht mehr gefallen, es reicht. Und hat sie richtig angebrüllt und ist gegangen. Also für ihn war die Ehe so am Kaputtgehen. Und was ihn ins Nachdenken gebracht hat, war, als er, also er ist nicht ausgezogen, er war noch zu Hause, aber die Ehe war wirklich sehr labil. Was ihn ins Nachdenken gebracht hat, war, als er 2 Monate später nachts am Zimmer seines 3-jährigen Sohnes vorbeiging, hat der kleine Sohn im Schlaf gesprochen. Und was der Sohn gesagt hat, hat ihn so erschüttert. Der Sohn hat nämlich genau das Gleiche gesagt im Schlaf. Ich hasse dich, das lasse ich mir nicht mehr gefallen, es reicht. Und da hat der Vater gemerkt, seine Verbitterung, sein Groll, sein Hass hat er schon an die nächste Generation weitergegeben, die etwas weiter sagen und leben, was eigentlich sein Problem ist. Und für ihn war klar, so kann ich nicht weitermachen. Schmerz, Wut, Vergebungslosigkeit macht Menschen bitter und Bitterkeit führt dazu, dass eben Beziehungen kaputt gehen. Es ist wie ein Gift, das zerstört. Und jetzt können wir auf Josef schauen. Das finde ich ganz interessant. Josef war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber wir können mal gucken, was Josef nicht gemacht hat. Wisst ihr, Josef, der war nicht wie David, der hat keinen Riesen besiegt. Josef war nicht wie Salomo, der Josef selber hat keine Worte der Bibel geschrieben. Josef war nicht wie Elia, Josef hat auch keine Wunder getan und trotzdem ist Josef ein Mann Gottes. Wieso? Weil Josef interessanterweise in der Lage war, sein Leben aus göttlicher Sicht zu sehen, dass Gott da ist, in seinem Leben wirkt, auch trotz des Schlechten, was er im Leben erlebt hat. Das finde ich an Josef so erstaunlich. Das macht ihn zu einem Mann Gottes. Trotz all des Schlechten kann er sehen, es gibt einen Gott, der mein Leben in der Hand hat. Und das ist auch wichtig im Umgang mit seinen Brüdern. Weil er das sehen kann, kann er mit seinen Brüdern auch anders umgehen und muss sie nicht in die Pfanne hauen, weil er weiß, Gott ist viel größer als ich. Und er schreibt in unserem Text in Kapitel 45, in den Versen 5 bis 8, ich habe Gott extra groß geschrieben, achtet mal drauf, das sagt Josef, der als Sklave verkauft wurde, mehrere Jahre im Gefängnis war, bevor er befördert wurde. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit 2 Jahren herrscht nun die Hungersnot und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder sehen noch ernten können. Und wieder, Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Und dann sagt das nochmal, ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Also was Josef nicht sagt, war, dass die Absicht seiner Brüder gut gewesen sind und so. Er weiß, die hatten keine gute Absicht, die wollten ihm Schlechtes, die haben ihn als Sklaven verkauft, die haben ihn in Kauf genommen, dass er stirbt. Das heißt er nicht gut, aber Josef konnte vertrauen und hat es erlebt, trotz dieser Situation kann Gott daraus etwas machen, er kann es zum Guten nutzen. So ein Vertrauen hat er gehabt, damit zu rechnen, Gott kann es trotzdem bewegen. Er kann hier sogar sagen, dass Gott ihn selber hergeschickt hat. Das kann wahrscheinlich nicht jeder von uns, muss auch nicht jeder, wenn man in eine schlimme Situation kommt, auch noch sagen, das hat Gott gemacht, dass ich hier hingekommen bin. Manches Unrecht geschieht durch Menschen und das ist schlecht. Das weiß Josef aber auch. Am Ende seines Lebens, in Kapitel 50 heißt es von Josef, in Vers 20, da sagt er so, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Wisst ihr, das finde ich an Josef interessant, diese beiden Worte, aber Gott. Also all das, was er erlebt hat, ist schrecklich, nicht gut zu heißen. Und er sagt trotzdem, aber Gott hat die Möglichkeit, aus diesen Scherben, aus dem Zerbruch, aus dem, was mir schwer gefallen ist, etwas zu tun, was trotzdem etwas Gutes bewirken kann. Ich hätte es mir nie ausgesucht. Wer bin ich, mir so ein Leben auszusuchen? Aber Gott ist im Hintergrund und wirkt. Also Josef wusste, es gibt einen Gott, der die roten Fäden im Hintergrund zieht, auch wenn wir es manchmal nicht mitbekommen oder verstehen. Ich habe dazu ein kleines Video gefunden, wo man sieht, dass manchmal nur der, der etwas im Hintergrund macht, weiß, was am Ende rauskommt. Und wir wollen, wenn es klappt, einmal reinschauen. Da wird's, lasst euch überraschen. Ich finde das Video deshalb so schön, weil alle, die den Becher hingestellt haben, wussten nicht, was das soll. Nur der, der sich am Anfang dieses Bild ausgedacht hat, wusste, was am Ende rauskommt. Und selbst da, wenn da mal einer einen Becher, wo man denkt, warum muss ich diese Farbe tragen, warum muss ich so Schweres erleben, glaube ich, dass Gott trotzdem am Ende ein Bild zeichnen kann, trotz des Schweren, wo Leute überrascht sind, was Gott daraus tun kann. Der Josef, der konnte vertrauen, trotz des im Schlechten, das nicht gut ist, kann Gott es gebrauchen, dass am Ende ein Bild rauskommt, das positiv ist. Josef schreibt ja auch, ich kann jetzt helfen, dass Menschen nicht hungern müssen, dass die, die in Not sind, etwas essen können. Gott hatte das so eingerichtet, das hätte niemand für möglich gehalten. Wisst ihr, interessant ist, Josef wurde mit dieser Einstellung nicht geboren, der musste sich dazu entscheiden, trotz diesem Schlechten und Schweren vertraue ich, dass Gott im Hintergrund irgendwas damit tut. Am Anfang wusste er auch nicht was. Vielleicht erfahren wir es auch erst im Himmel. Aber er war der Überzeugung, Gott bewirkt damit etwas. Und damit bin ich bei dir und bei mir, haben wir auch diese Einstellung oder den Mut, uns zu entscheiden, Herr, auch wenn manches in meinem Leben ganz schrecklich ist, und ich möchte das auch nicht beschönigen, das muss man auch nicht beschönigen, aber dass man sagt, ich vertraue dir, dass du trotzdem irgendwas daraus machst, was am Ende für andere oder für mich noch was Positives bewirkt. Das konnte der Josef. Und das wünsche ich mir auch. Können wir vertrauen, dass Gott zum Beispiel für Recht sorgen wird? Wisst ihr, weil Josef das konnte, konnte er den schmerzhaften Teil seiner Vergangenheit akzeptieren. Das heißt nicht gut finden, aber akzeptieren, das ist ein Teil von meinem Leben und das gebe ich an Gott und schaue, was Gott damit macht. Und diese Entscheidung, für die werden wir alle irgendwann mal gestellt, wenn es schwierig wird, rechne ich damit, dass Gott souverän ist, im Hintergrund die Fäden zieht. Ein zweites, was ich in dieser Geschichte uns mitgeben möchte, was vielleicht offensichtlicher ist oder was ich dann betonen will, wo Gott sagt, wo ich das so formuliert habe, versöhne dich nicht zu schnell. Versöhne dich nicht zu schnell. Wisst ihr, Versöhnung ist mehr als vergeben. Vergeben kann ich gegenüber jemand, aber versöhnen müssen sich beide Parteien. Und deshalb ist es wichtig, dass man Versöhnung, sage ich mal, nicht zu schnell jemand zugesteht, der gar nicht bereit ist, seinen Teil an der Verletzung einzugestehen. Jemand hat gesagt, Versöhnung setzt Umkehr voraus. Der andere, dem muss es auch leid tun. Es gibt manchmal Menschen, die bereit sind, so eine Entschuldigung anzunehmen oder sich Vergebung zusprechen zu lassen, die sich aber gar nicht ändern wollen. Das hat aber mit Versöhnung nichts zu tun. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Es gab mal einen Verbrecher, einen bekannten Gangsterboss, der ist mal irgendwie zu einer Evangelisation geraten und saß da und er war bekannt in der Stadt und die christlichen Leiter haben ihn gesehen, haben gedacht, wenn der zum Glauben kommt, das wär's. Und dann haben sie den Mann hinterher in die Zange genommen, die ganze Nacht bearbeitet und haben ihm diesen Bibelvers aus Offenbarung 3, siehe, ich stehe vor den Türen, klopfe an, wer mir auftut, zu dem werde ich hineingehen, mit ihm das Mahl halten. Und haben ihn quasi gedrängt, sozusagen Christ zu werden. Er hat das gemacht und mehrere Monate später hat man gemerkt, aber in seinem Leben hat sich nichts geändert, er war weiterhin Gangster. Und dann kamen die Missionare wieder zu ihm, haben gesagt, dass das so eigentlich nicht ging. Und dann haben die gesagt, ja, das haben sie mir damals nicht gesagt, dass ich damit aufhören muss. Es gibt doch auch christliche Cowboys und christliche Sänger, wieso auch nicht christliche Gangster? Und dann haben die ihm gesagt, nein, wenn man zum Glauben kommt, hat das was mit echter Umkehr und Buße zu tun, dass man das Alte lässt, etwas Neues tut, sich ganz zu Gott hinwendet. Dann hat er gesagt, wenn das so ist, dann will ich mit dem christlichen Glauben nichts zu tun haben, weil er wollte sein Leben nicht ändern. Und so gibt es auch manchmal Menschen, die uns wehgetan haben und wenn wir denen vergeben, ist das für uns in Ordnung, aber die sind nicht bereit, ihren Teil der Verletzung sozusagen zu akzeptieren und Buße zu tun, dann kann ich mich nicht versöhnen. Also wäre ich dumm, wenn ich jemandem Versöhnung zuspreche, der sagt, ich mache aber weiter wie vorher, ich tue dir trotzdem weh. Und Josef, Ich glaube, dass er diese Geschichte mit diesem, wenn ihr es noch in Erinnerung habt, dass er so ein bisschen ein Hin und Her. Im Kapitel vorher hat er die Brüder eingeladen zum Feiern und jetzt schickt er sie nach Hause und lässt seinen silbernen Becher im Sack von Benjamin, dem jüngsten Sohn, verstecken, schickt Leute nach, bringt sie wieder zurück und konfrontiert sie mit dieser erfundenen Geschichte, das wissen die Brüder aber nicht. Warum macht Josef das? Ist es das, was ich gesagt habe, er hat sie in den Fingern und will sie jetzt so richtig leiden lassen? Ich glaube, dass Josef das nicht deshalb tut, um ihn jetzt einen richtig reinzudrücken, sondern weil er prüfen will, ob die Brüder wirklich umgekehrt sind, ob sie etwas gelernt haben, ob sie innerlich das, was sie getan haben, bereut haben, ob ihre Umkehr echt ist. Wie sie jetzt damit umgehen, wenn ihr jüngster Bruder, der noch lebt, der Benjamin, wenn der jetzt in Gefahr steht, lassen sie ihn im Stich, wie damals ihn, den Josef, und retten ihre eigene Haut und gehen weg oder stehen sie ihm zur Seite? Ich finde, die Brüder haben was gelernt. In Kapitel 42 haben wir schon gehört, dass sie sagen, all das geschieht uns wegen unserem Bruder, den wir verkauft haben. Und jetzt in Vers 44 sagen sie, Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Darum sind wir alle deine Sklaven, nicht nur der, bei dem dein Becher gefunden wurde. Also sie erkennen ihre eigene Schuld. Zum einen jetzt, dass der Becher gefunden wurde, aber vom Kapitel 42 wissen wir auch, dass sie wissen, dass sie gegenüber Josef schuldig geworden sind. Wisst ihr, sie sagen keine Entschuldigung mehr und sagen, das muss ein Irrtum sein, wir hatten damit nichts zu tun, sondern Juda sagt einfach, wir sind schuldig. Zack. Überlegt mal, wie schwer uns das fällt, jemand zu sagen, einfach, ich bin schuldig. Wie lange wir erst argumentieren, warum wir doch unschuldig sind oder vielleicht ein Recht hatten, so zu handeln. Und Juda tut das nicht mehr. Und man sieht, dass sie sich wirklich verändert haben. Denn wie gesagt, sie lassen Benjamin nicht im Stich. Man lesen das in Vers 33. Da heißt es, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hier bleiben, lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Der, der das sagt, ist der gleiche Juda, der vorher Josef in die Sklaverei verschickt hat, der die Idee hatte, lasst uns unseren Bruder verkaufen, dann sind wir diesen blöden Typen hier los, den unser Vater immer bevorzugt. Der gleiche Juda, der also Josef so behandelt hat, sagt jetzt, lass mich an der Stelle von Benjamin hierbleiben, ich habe es meinem Vater versprochen und wenn ich zurückkomme, wird das unserem Vater das Herz brechen. In Vers 34 sagt er das, einmal weiter. Wie soll ich ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Also ich bin der Überzeugung, die Brüder haben ihre Fehler eingesehen. Sie sind bereit zur Versöhnung. Josef weiß, die haben was gelernt. Bei denen hat sich was verändert. Die retten nicht mehr nur ihre eigene Haut, hauen die anderen in die Pfanne, sondern die sind bereit zur Versöhnung. Und Versöhnung, nochmal, hat etwas damit zu tun, dass man etwas wagen muss, was nicht ungefährlich ist. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, wenn ihr einmal weiterklickt. Das ist von der St. Patrick's Cathedral in Dublin. Da gibt es eine Tür, die ist genannt die Tür der Versöhnung. Also wer in Dublin schon mal gewesen ist und noch hinkommt, hat die schon jemand gesehen? Ja. Wenn ihr da mal seid, könnt ihr die Tür angucken. Das ist interessant, die hat in der Mitte ein Loch. Das hängt mit der Geschichte zusammen. 1492 gab es zwei verfeindete Familien in Irland, adlige Familien, die haben in Dublin gekämpft und dann hat sich eine Familie in die Kathedrale, ins Kapitelhaus zurückgezogen, weil es für sie eng wurde und dachten, im Gotteshaus sind wir sicher. Die andere Familie stand vor der Kathedrale, vor dem Kapitelhaus und hat gesagt, hat irgendwie eingesehen, wir können nicht so weitermachen, wollte wirklich Versöhnung anbieten. Aber die, die in dem Kapitelhaus waren, hatten gesagt, ja, wenn wir rauskommen, wir sind nicht blöd, dann murkst ihr uns ab, sind also drin geblieben. Und dann hat der, der vor der Tür stand, ein Loch in die Tür sägen lassen oder schnitzen lassen, was auch immer, und hat seinen Arm durchgestreckt. Und damit hat er sich ein Stück weit verwundbar gemacht, weil die, die drin waren, hätten, ich weiß nicht, was man da mit so einem Arm machen kann, vielleicht abhacken oder hätten auf jeden Fall ihm wehtun können. Und weil sie gesehen haben, die sind so mutig und machen den ersten Schritt, haben die Familien sich versöhnt. Die andere Familie konnte ihr frei abziehen. Es ist Versöhnung möglich geworden, weil einer gewagt hat, den ersten Schritt zu tun. Und das kann ich euch sagen, wenn ihr wirklich mal mit Versöhnung zu tun habt, Versöhnung erfordert Mut. Man macht sich verletzlich. Und nochmal, Versöhnung sollte auch nicht zu schnell gewährt werden. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Der andere soll wirklich auch von dem, was ihn betrifft, seinen Teil erkennen. Wir Christen sind manchmal blauäugig und sagen, vergeben und vergessen. Wir versöhnen manchmal zu schnell, ohne dass der andere sich verändert. Das hat Josef nicht gemacht. Das kann man von ihm lernen und das soll man auch mitnehmen. Aber wenn man das tut, dann braucht man Mut. Es lohnt sich, weil dann Frieden wirklich wird. Und in der Geschichte erleben wir das gleich am Ende, dass die Leute sich um den Hals fallen, weil sie sich wirklich versöhnt haben. Beide Seiten aufeinander zugegangen sind. Das Dritte, was mit uns eben beginnt, was Versöhnung dann eben erst möglich macht, ist selber bereit sein zu vergeben. Wisst ihr, Christsein ist manchmal schwierig, wenn es an diesen Punkt kommt, bin ich wirklich bereit, jemand zu vergeben, der mir richtig wehgetan hat. Also jemand, der mich tief verletzt hat. Vielleicht ein Elternteil, der einen in der Kindheit nicht beschützt hat. Ein Angehöriger der Familie, der ihn vielleicht geistlich oder körperlich missbraucht hat. Ein Freund, der mich so richtig betrogen hat oder hintergangen hat und mir wehgetan hat, wo ich denke, wenn ich dich in die Finger kriege, würde ich mal zeigen, wem mir das wehgetan hat. Oder vielleicht ein Ehepartner, wo man den Eindruck hat, der bemüht sich gar nicht mehr, noch irgendwas zu retten. Vielleicht ein Pastor, der dich in der Gemeinde verletzt hat. Es gibt Foren im Internet, wo Leute sind, durch die Gemeinden schrecklich verletzt wurden, was manchmal echt schwer zu ertragen ist. Ein Lehrer, der dich blamiert oder in die Pfanne gehauen hat. Es ließe sich endlos fortsetzen. Das Schwierige ist, wenn es an einen Punkt kommt, bin ich bereit, jemanden zu vergeben. Ist noch nicht versöhnen. Versöhnen wäre der zweite Schritt. Aber bin ich bereit, das loszulassen? Der Josef, weil er eben an Gott festgehalten wusste, den Gedanken der Vergeltung machen mich nicht zu einem glücklicheren Menschen. Also wenn ich das wirklich tue, mir geht es nicht besser. Und es ist eigentlich auch nicht das, was Gott von mir möchte. Gott hat gesagt, wir sollen vergeben, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, sagt Jesus. Wisst ihr, das Traurige ist, wenn man sich weigert, einem Menschen zu vergeben, dann gibt man diesem Menschen die Macht, dass er einen auch weiterhin beschäftigt, ein Problem wird. Man gibt dem Menschen mehr Macht, als ihm zusteht. Einem selber geht es schlecht, der andere merkt es vielleicht gar nicht. Dieser Mensch kann mein Leben bestimmen. Das kann eine Zeit dauern. Der Josef hatte 20 Jahre Zeit, der war ja lange Zeit im Gefängnis, 20 Jahre Zeit, das mit seinen Brüdern aufzuarbeiten. Ich glaube, der konnte das auch nicht von Anfang an, ihm so zu vergeben. Der muss das auch durchbuchstabieren, aber er hat es getan. Er hat seine Bitterkeit und Enttäuschung immer wieder bei Gott abgegeben. Die Frage ist, ob wir dazu auch bereit sind. Wisst ihr, Josef hat es gemacht und er hat es seinen Brüdern auch mitgeteilt. Er lässt den Saal räumen, weil er plötzlich anfangen muss zu heulen, als die Brüder zurück sind. Juda sagt, ich lasse mich für meinen Bruder versklaven. Lässt er den Saal räumen und dann heult Josef los und sagt seinen Brüdern diesen Satz, ich bin Josef. Die haben ihn ja bisher nicht erkannt. Stellt euch das Entsetzen vor. Diese Worte, ich bin Josef, also wie wenn Blitz einschlägt. Und dann sagt er ihnen weiter in Vers 4, kommt her zu mir. Sie kamen näher und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Wisst ihr, niemand kannte diese Geschichte außer den Brüdern und Josef. Und wenn er ihnen das so sagt, ist ihnen jetzt deutlich geworden, spätestens dann, das ist wirklich Josef. Und der Josef, das finde ich schön an ihm, der sagt den Brüdern eben, ich bin der Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Der beschönigt nichts. Der sagt nicht, das habt ihr nicht so schlimm, war nicht halb so schlimm, Freunde, im Gefängnis war schön oder so, das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ich war als Junge auch dämlich, ich hätte nicht das bunte Gewand von meinem Vater tragen sollen. Natürlich habe ich euch neidisch gemacht, tut mir leid, jetzt bin ich klüger. Das sagt er auch nicht. Er konfrontiert, aber in Liebe und Wahrheit. Er sagt ihnen, was Sache ist, aber er tut das auf eine gute Art und Weise. Wisst ihr, man kann Menschen etwas sagen in Wahrheit, ohne Liebe. Das nützt aber nichts, weil das verletzt den Menschen nur. Man kann Menschen nur etwas Liebes sagen, die Wahrheit weglassen. Damit betrügt man die Menschen ein Stück weit, denn man nimmt ihnen die Chance, dass sie erkennen können, wo auch sie etwas verändern müssen, weil man sagt ihnen ja nur nette Sachen. Aber sie erkennen gar nicht, was eigentlich ein Problem ist. Das macht er nicht. Er tut es in Liebe und Wahrheit, aber nachdem er das getan hat, hält er den Brüdern das nachher nie mehr vor. Weitere Anklagen hört man von Josef nicht. Das finde ich interessant. Ich habe noch ein letztes Bild von Corrie ten Boom. Die hatte mit Vergebung ja mehrere Erlebnisse. In einem hat sie geschrieben, dass Menschen in der Gemeinde sie sehr verletzt haben. Und sie hat mit sich ringen müssen, diesen Menschen zu vergeben und hat Gott gebeten, Herr, gib mir die Kraft, diesen Leuten, die mich so verletzt haben, wieder zu vergeben. Und dann hat sie gesagt, es war, dass Gott das Wunder geschenkt hat. Ich musste mich erst dazu entscheiden. Dann habe ich ihnen vergeben können und dann kam wieder Friede und Freude in mein Leben. Und dann sagt sie, aber was sie auch noch, Gott hat sie noch mehr gelehrt durch diese Entscheidung. Sie sagt nämlich, Jahre später hat sie jemand besucht und hat gesagt, erinnerst du dich noch an die Leute, die dich damals verletzt haben, denen du vergeben hast? Sagt sie, ja, für mich ist alles klar, ich habe ihn vergeben. Sagt aber, weißt du, ob sie ihren Teil auch eingesehen haben? Und hat gesagt, nee, das haben sie nie. Sie haben gesagt, sie hätten keine Schuld. Und das hat mich damals sehr verletzt. Aber weißt du, ich weiß, dass ich recht habe. Und dann ging sie zu einer Schublade und hat gesagt, ich habe alle Briefe aufbewahrt und kann wortwörtlich nachlesen, wo sie mir wehgetan haben. Ich kann beweisen, dass ich recht hatte. Und dann hat der Freund zu der Corrie ten Boom gesagt, weißt du was? Du hast gesagt, Gott hat deine Sünde im tiefsten Meer auf dem Boden versenkt. Und du hast die Briefe deiner Freunde aufbewahrt, um sie ihnen jederzeit unter die Nase halten zu können. Ist das richtig? Und dann hat sie gesagt für sich, das war eine Lektion, die Gott ihr sie gelehrt hat. Und hat gesagt, ich musste diese Verletzung, diese Bitterkeit, ich musste das loslassen, diese Briefe. Ich habe Gott gebeten, ein Räucheropfer zu seiner Ehre daraus zu machen. Sie hat gesagt, sie ist an dem Abend nicht eher ins Bett gegangen, als sie diesen Schrank leergeräumt hat und alle diese Briefe verbrannt hat, damit sie nicht mehr ihren Bekannten das unter die Nase reiben kann, dass sie trotzdem recht hat. Der Josef, der hat das gekonnt. Ich wünsche dir und mir, dass wir das auch können. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das sind jetzt auch nicht diese Fälle, wo es darum geht, das vor Gericht zu bringen. Da darf man die Leute natürlich nicht verbrennen. Die Leute sowieso nicht. Also wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, ne? Dass man diese Dokumente nicht verbrennt, das meine ich nicht. Sondern diese Dinge, die wir uns so in der Schublade behalten, um irgendwann doch unser Recht durchzusetzen, dass es eine Lektion ist, die man lernen muss, auch das bei Gott abzugeben. Der Josef konnte das. Und das Schöne ist, der konnte seinen Brüdern diese göttliche Perspektive schenken. Der hat ihnen nicht nur die Schuld gesagt, sondern, und dann nochmal Vers 5, den wir schon gehört haben, wenn du einmal weiterklickst, macht euch deswegen keine Vorwürfe, Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Er hat ihnen einen Ausweg gezeigt, weil er ihnen auch schon vergeben hat, gesagt hat, man kann es auch aus der Perspektive sehen, wie ich es sehe. Er spricht von Gottes Gnade. Und damit die Brüder spüren, dass er es ganz ernst meint, umarmt er seine Brüder, küsst sie und feiert mit ihnen. Ich denke, von Josef kann man lernen, dass es wichtig ist, den Weg der Versöhnung zu gehen. Nicht vorschnell, das habt ihr hoffentlich verstanden, das hat Josef auch nicht gemacht. Aber soweit es an uns liegt, Vergebung suchen Und wenn es möglich ist, Versöhnung gewähren. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber es soll nicht an dir hängen bleiben, an dir scheitern. Wir können den Anfang machen und uns verändern. Es ist immer einfacher zu sagen, ich warte, bis der oder die kommt und der sich verändert. Jesus hat mal gesagt, geh hin zu deinem Bruder und versöhne dich. Der erste Schritt beginnt bei mir und nicht bei dem anderen. Und ich finde, das kann man von dem Josef lernen. Und das wünsche ich uns, dass wir, wenn es mal in Beziehungen schwierig wird, bereit sind zu vergeben und vielleicht sogar Versöhnung zu erleben. Zu diesem Bild von St. Patrick, von der St. Patrick's Kirche, es gibt übrigens ein englisches Idiom dafür, to chance your arm, deinen Arm wagen, durchs Loch strecken. Vielleicht musst du mal deinen Arm riskieren, wagen. Nicht jeder haut drauf, manchmal wird Versöhnung möglich. Und das wäre schön, wenn wir das so erleben. Und ich möchte jetzt zum Abschluss gerne noch beten und Gott einfach bitten, dass er uns daran erinnert, was wir vergeben bekommen haben und wie wir mit anderen umgehen. Herr, ich danke dir für den Josef, der ja die Möglichkeit gehabt hätte, es seinen Brüdern so richtig zu zeigen und dass er eine göttliche Perspektive einnehmen konnte, dass er sein Leben aus deiner Sicht sehen konnte, dass er bereit war, hinter allem irgendwie zu sehen, dass du das ja so zusammenfügen kannst, dass es ihm zum Besten dient und auch den Menschen um ihn herum. Du kannst uns schenken, dass wir das auch lernen, dass wir dir vertrauen und trotz all dem Schweren und manchmal auch wirklich Schrecklichen, dass wir das bei dir abgeben, dass wir Heilung erleben und auch erleben, dass du trotz diesen Scherben etwas daraus Gutes werden lassen kannst. Ich danke dir, dass der Josef aber die Versöhnung nicht einfach so verschleudert hat, sondern dass er auch ja, darum gekämpft hat, zu erfahren, ob seine Brüder sich verändert haben. Das kannst du auch uns schenken, dass wenn es um Versöhnung geht, wir nicht vorschnell irgendjemand von der Leine lassen, der sich gar nicht verändert hat, sondern dass wir da auch klug sind im Umgang, ihn mit Liebe und Wahrheit konfrontieren können. Und ich danke dir, dass der Josef bereit war, eben diesen Schritt zur Vergebung zu gehen. Er hat es da schon lange getan, sonst hätte er nicht so handeln können. Und du kannst uns helfen, dass wir all das Bittere, den Groll, die Verletzung immer wieder bei dir abgeben können. Und ich danke dir, dass es wahr ist, Herr, dass du uns auch so viel vergeben hast, dass wir reich beschenkte Menschen sind, dass unsere Last viel größer ist als das, was andere uns angetan haben. Hilf du uns, dass wir das bei dir immer wieder abgeben können, das sehen können und uns von dir beschenken lassen können. Ich danke dir, Herr, dass du uns da prägst, dass du uns veränderst und dass Versöhnung möglich ist, auch wenn wir manchmal unseren Arm wagen müssen, aber es lohnt sich. Segne du uns in der Gemeinde, segne unsere Beziehungen und gib uns den Mut, richtige Schritte zu gehen. Amen. Wir singen jetzt Gnade und Wahrheit. Wir stellen uns der Wahrheit ins Auge, dass wir eben vor Gott auch Menschen sind, denen vergeben wurde, deshalb bereit